ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast rund um die Walpurgisnacht und den 1. Mai. Die Nacht, in der die Hexen tanzen und helle Feuer brennen. Doch wo hat das alles seinen Ursprung? Wie hat es sich entwickelt? Wie steht es um Bräuche und Brauchtum in der Neuzeit? Und wie sah es damals rund um den 1. Mai in der DDR aus? Dem wollen wir heute nachspüren und ein wenig Feuerschein ins Hexendunkel bringen. Wir sprechen mit der Universitätsprofessorin Dr. Christel Köhle-Hetzinger über Bräuche und Brauchtum, auch in der DDR. Denn während in der DDR zum 1. Mai marschiert wurde, tanzten früher die Menschen um den Maibaum und jagten den Winter endgültig zum Teufel. Nicht umsonst ist beim Sommerreifenwechsel auch Ostern so eine magische Grenze, ab wann man sicher vor Schnee und Eis ist. Und die Maifeiern und Feuer hatten früher schon nur eines zum Ziel.
Im Grund geht es um Natur und Kultur. Also es geht um das Frühjahr, das wir ja jetzt alle sehen, das aufbricht und grünt und blüht und gedeiht. Und agrarisch hieß es in früherer Zeit, dass die Menschen aus dem Winter aufgepasst haben, was man jetzt tun muss und was wann an der Zeit ist, dass man in der Landwirtschaft tut. Die Natur fordert dann eben raus, dass man arbeitet. Und es gab dann die schönen Sprüche heraus zum 1. Mai. Also der Mai war so das Fanal des Frühlingsbeginns.
Und dabei ging es durchaus auch immer recht freizügig zu.
Im Mittelalter und in der Neuzeit nach dem Mittelalter wissen wir natürlich, dass es da immer zu Ausschreitungen kam. Diese Volksfeste, da ging es immer zur Sache und in den Kirchenbüchern wird dann geschimpft, dass 9 Monate später so viele Kinder auf die Welt kommen. Auch nach der Kirmes war das so. Und das waren auch sexuelle Freiheiten natürlich in einer Zeit, die das sonst extrem reglementiert und kontrolliert hat. Also wie beim Karneval, wo man gesagt hat, naja, da kommt danach 7 Wochen Fasten. Und da hat die Kirche ja verlangt auch sexuelle Enthaltsamkeit. Und dann war klar, dass man vorher nochmal einen drauf macht und nochmal richtig die Sache rundlaufen lässt.
Wir wollen heute mehr über die Bräuche erfahren, die uns begleiten, die es auch in der DDR gab. Gerade auch rundherum um den 1. Mai. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger, schwinge mich jetzt auf meinen Besen und freue mich auf unsere Bräuche mit Ihnen. Von Bräuchen und Brauchtum wollen wir heute erzählen. Bräuche, die es lang schon vor der DDR bei uns gab, jedoch eben auch in der DDR. Und da ist der 1. Mai natürlich ein Brauch, der zu Ostzeiten durchaus politisch geprägt war und den das Volk dann allerdings auch wieder zu seinem Feiertag gemacht hat. Vor dem Christentum feierten die Menschen am Vorabend und in der Nacht zum 1. Mai Beltane, das Ende des Winters, den Beginn der Fruchtbarkeit in der Natur. Und auch beim Menschen, denn in der 1. Mainacht, da ging es früher oft sehr lustvoll und ausgelassen zu. Und auch die Hexenmasken der späteren Walpurgisnacht rühren daher, dass man früher die bösen Geister fernhalten wollte, damit das Vieh und die Saat gedeiht im kommenden Jahr. Der Vorabend und die Nacht auf den 1. Mai, loderten da auch in der DDR die Hexenfeuer? Wie war es überhaupt um Bräuche im Sozialismus bestellt? Mein Kollege De Kenze hat mal die Jungen gefragt, was die denken, ob rund um den 1. Mai nur marschiert wurde. Mein Kollege De Kenze fasst zusammen.
Ich gebe gern zu, ich kannte zu DDR-Zeiten keine Bräuche der Walpurgisnacht. Denn was interessierte mich der 30. April, wenn am nächsten Tag 1. Mai war? Ich gehe doch am Abend vorher nicht feiern im Grünen und bin womöglich noch blau, wenn am nächsten Morgen einzig Rot gefragt ist. Tanz in den Mai, Hexenfeuer, Geistervertreibung, klingt ja alles ganz nett. Aber in der DDR war der 1. Mai kein wirklich freier Tag, sondern ein Tag der Arbeit. Natürlich auch Schultag im Fach demonstrative Staatsbürgerkunde. Und logischerweise strahlte das auch schon auf den Abend des 30. April ab. Da saß man zu Hause, goss noch ein letztes Mal seine künstliche Mainelke und fragte sich, wessen Porträt am Stock man wohl diesmal durch die Straßen tragen durfte. Unsere Schule hatte Erich Honecker und Willi Stoff im Angebot, dazu schriftliche Bekenntnisse wie »Wir lernen für den Frieden« und »Sozialismus macht klug«. In jeder Hinsicht Trageelemente mit Gewicht. Deshalb ging es auch zeitig ins Bett. Schließlich war nur wenig Schlaf, bis alles raus zum 1. Mai. Gefühlt waren das Wohngebietsevakuierungen, alle versammelten sich im Demonstrationsquadranten. In Halle war das der Thälmannplatz. Dort hieß es Aufstellung nehmen und warten. Wir hatten junge Beine, Erst marschierten verdiente Kollektive des volkseigenen Kombinats Pumpen und Verdichter zur Tribüne, dann sozialistische Brigaden vom VIB Chemische Werke Buna und. Wir warteten und schwatzten, aber tatsächlich nie über die Walpurgisnacht. Einerseits verständlich, weil Überbleibsel des parasitären Feudalismus, andererseits ignorant, weil Volkseigner Aberglauben. Inzwischen bin ich freilich bereit, beides zu verbinden. Ich trage am Walpurgisabend das Banner »Kollektive Wärme dank Maifeuer«.
Von Bräuchen und Brauchtum. Darum geht es heute im Exquisit-Podcast. Vielerorts brennen heutzutage immer noch die Maifeuer und es werden Maibäume gesetzt. Es tanzen auch die Hexen, während früher in der DDR am 1. Mai die roten Nelken blühten. Und immer schon gab es Bräuche und Feste im Leben der Menschen. Allen Festen ist jedoch gleich, dass ihre Wurzeln tief gehen und miteinander verbandelt sind. Auch beim keltischen Samhain-Fest, das im Jahresrat der Beltane-Nacht genau gegenüber liegt. Diese Nacht, in der die Seelen vom Diesseits ins Jenseits gehen und daher Masken getragen wurden, um böse Geister fernzuhalten. Ein Fest, das wir heute als Halloween kennen. Es ist schon spannend mit den Bräuchen und dem Brauchtum und wo sie ihren Ursprung haben. Was passiert mit Bräuchen in unterschiedlichen Gesellschaftsformen und was macht das Christentum mit ihnen? Maibäume und Maifeuer, politisches Marschieren und Volksfeste rund um den 1. Mai. Wann begann das alles und wer hat's erfunden? Unser Thema heute im Exquisit-Podcast. Und ein Wurzelstrang dieser Nacht in den Mai liegt also bei den Kelten und wurde als Beltane-Fest begangen. Das tut man in Britannien auch heute noch. In Deutschland dagegen heißt es vielerorts Walpurgisnacht feiern. Doch was hat es mit dem Brauch auf sich? Gab es Hexen am Walpurgisabend auch in der DDR? Und hatte Brauchtum im Sozialismus einen Platz? Bräuche und Traditionen, die gab es natürlich auch in der DDR. Manche fanden ihren Anfang dort, wie der Kindertag. Manche wurden abgewandelt, wieder aufgegriffen. Und manche erhielten sich, auch im Sozialismus. So wie Weihnachten, das immer gefeiert wurde, egal was gerade so politisch los war. Das wiederum eng verbunden ist mit der Feier zur Wintersonnenwende, die ja heute bei uns auch ganz gerne mal begangen wird, neben Weihnachten. Wo früher zum Julfest am 20. Dezember ebenfalls ein Feuer brannte und Misteln geerntet wurden, die dann über der Tür aufgehängt wurden, um das Haus zu schützen und Glück in der Liebe zu bringen. Wir sind Bräuchen und Brauchtum auf der Spur. Zwischen Walpurgisnacht, keltischen Mythen und politischem Marschieren. Die Zeit Anfang Mai war schon immer eine sehr beliebte. Und das wollen wir heute näher beschauen. Frei nach der Gretchenfrage heißt es heute, sag, wie hältst du es mit den Bräuchen? Darüber erfahren wir alles, auch rund um den 1. Mai, von der Universitätsprofessorin Frau Dr. Christel Köhler-Hetzinger. Herzlich willkommen in Exquisit, dem Ostmagazin.
Ja, guten Tag.
Heute ist Walpurgisabend und später ja dann auch Nacht. Dieses Fest der hellen Feuer, wie es bei den Kelten hieß, worum ging es denn da eigentlich genau?
Das ist eine kurze Frage und eine lange, lange Geschichte. Also das ist ein richtig schwieriges Thema, ein komplexes Thema, ein großes Paket von Traditionen und Bräuchen, das sich da eingenistet hat und miteinander verbandelt hat. Ich habe es den Studenten in Jena immer so erklärt in der Vorlesung, das ist so wie eine Zwiebel. Also die Bräuche und die Traditionen, die haben viele heute. Da hat sich vieles angedockt, wie wir heute sagen auf Neudeutsch. Da hat sich vieles drumherum verankert und verschmolzen. Oder ich habe es oft mit dem Wort Amalgam gesagt, dass da was zusammenschmilzt, das man nachher ganz schwer nur auseinanderkriegt. Und die Zwiebel hat ja 7 Häute, wie man weiß, und es sind auch 7 Brauchstränge, die sich da rein gewoben haben. Insofern, egal wo wir anfangen, wir kommen auf das schöne, große und spannende Thema.
Auf den britischen Inseln feiert man ja noch Beltane. Das ist ja der Ursprung so vom, was sich alles dann rund um diese Walpurgisnacht, um den Tanz in den Mai, also rund um diese Mainacht, sag ich mal, was sich da drumherum gewoben hat. Die Briten feiern es noch, auch Irland und Schottland. Bei uns wird ja eher Walpurgisnacht begangen.
Bei uns wird ganz viel begangen. Also im Mitteleuropa, im deutschen Sprachraum gibt es ganz viele Bräuche, feste Traditionen, die entweder am Vorabend, also im 30. abends oder in der Mainacht oder am 1. Mai stattfinden. Aber vielleicht noch zu ihren Kelten und zu den Briten und zu dem, was sich da in der Nordsee abspielt. Mhm. Das ist in meinem Fach, das ist ja die empirische Kulturwissenschaft, Kulturgeschichte, die sich mit dem deutschsprachigen Raum beschäftigt. Und bei uns geht's los mit den schriftlichen Quellen. Und die haben wir eben erst im frühen Mittelalter, fängt es an. Und davor, die Kelten, das mag so sein. Und da gibt's natürlich, so wie Halloween, gibt's so Traditionsstränge. Aber die können wir nicht belegen. Also das sind einfach verschiedene Dinge, die muss ich sortieren, weil ich Historikerin bin. Aber man könnte es gerne noch ein bisschen vertiefen. Wer feiert was? Also, man kann auf den Brocken gehen und man kann zum Hexentanz gehen. Und da kann ich entweder Feministin sein oder ich kann ein Germanenfreund sein und kann nach alten Riten und Traditionen suchen. Aber ich kann auch auf dem Dorf leben und sagen, in der Mainacht geht die Post ab. Und da wird richtig schön Blödsinn gemacht. Junge Männer machen da ziemlich viel Unfug. Also es gibt ganz verschiedene Traditionsstränge und es hat natürlich ganz verschiedene Wurzeln. Im Grund geht es um Natur und Kultur. Also es geht um das Frühjahr, das wir ja jetzt alle sehen, das aufbricht und grünt und blüht und gedeiht. Also die Natur explodiert sozusagen. Und agrarisch hieß es in früherer Zeit, dass die Menschen aus dem Winter aufgepasst haben, was man jetzt tun muss und was wann an der Zeit ist, dass man in der Landwirtschaft tut. Also wenn man agrarisch lebt und sich so ernährt, dann muss man da natürlich aufpassen. Und das Interessante ist, dass am 1. Mai sich das verbindet auch bis ins industrielle Zeitalter rein. Aber wir bleiben vielleicht nochmal beim Kalender. Bei der Meteorologie, also das Wetter wird anders und es wird warm und der Boden wärmt sich auf. Also man kann raus und kann agrarisch loslegen. Aber es gibt natürlich auch, wenn wir Kalender sagen, den kirchlichen Kalender. Und in unserer Kultur, die kommt eben vom Christentum her, vom Mittelalter ist sie bestimmt und geprägt. Und da hat der Kalender natürlich andere Termine. Der hat Termine, die haben mit den Heiligen zu tun. Und jetzt kommen wir ganz schön nah an die Walpurgisnacht dran, denn die Walburga, oder die hat ganz verschiedene Namen, wie man schreibt, wie man es ausspricht, die hat dieser Walpurgisnacht den Namen gegeben und die wurde bis ins Mittelalter verehrt am 1. Mai an ihrem Gedenktag. Und das war jetzt nicht ihr Heiligentag, sondern der Tag ihrer Heiligsprechung. Das ist ganz wichtig. Also das war der Feiertag der heiligen Walpurga oder Walpurgis. Und die wird heute noch in Eichstätt in Bayern verehrt. Und das war eine Benediktinernonne, die kam aber aus England. Sie hatte also auch eine britische Vergangenheit. Also da berührt sich wieder dieser Brauchbereich. Und diese Walburga, die wurde, wie gesagt, sehr verehrt. Und der 1. Mai, warum dann der Vorabend? Das war in früherer Zeit, war der Vorabend wichtig. Da ist heute noch ein Rest davon zu beobachten beim Sabbat, beim jüdischen Sabbat, dass der Vorabend wichtig ist. Da geht die Eröffnung des Sabbats los. Oder wir feiern den Heiligen Abend am Vorabend des Christfestes, 25. und wir feiern 24. Oder Silvester, der Vorabend von Neujahr. Früher war Neujahr wichtig, das Christfest wichtig, solche Dinge. Also immer der Tag selber, aber heute der Vorabend hat sich dahin gemausert oder entwickelt, dass das wichtiger ist und dass da wirklich gefeiert wird. Dass da, wir würden heute sagen, die Post abgeht. Und so eben auch an diesem Vorabend der Mainacht, diesem 1. Mai, dem Maienfest selber, wo es dann Maifeuer gab, also so Feuerbräuche und der Maibaum aufgerichtet wurde. Das hat alles ganz verschiedene Wurzeln und verschiedene Zeitschichten in verschiedenen Regionen. Das kann man eigentlich so jetzt mal so allgemein sagen. Aber das Christliche ist so durchgängig, was dann auch sich verbindet mit Mythologischem und mit Esoterischem bis heute. Dass heute eben zum Beispiel Frauen sich als Hexen bezeichnen, die sich als Feministinnen bezeichnen und die dann sagen, ich bin ganz nah in meinem Denken, in meinem Fühlen und früher wäre ich eine Hexe gewesen und verbrannt worden. Und dann kommt dieses Feuerbrauchtum wieder in ganz andere Zusammenhänge. Bis hin zum Folkloristischen, dass das dann im Harz zum Beispiel eben auf dem Brocken dann auch folkloristisch aufbereitet und angeboten wird und vermarktet wird. Also wir merken, wir haben da alle Schichten drin und es könnte nicht bunter sein.
Das stimmt. Dieser Feuer, also dieser Urname Beltane, wenn man jetzt von diesen Überlieferungen ausgeht, die vielleicht ja sogar noch erforscht werden, heißt ja auch helle Feuer. Da geht es also darum, auch über die Feuer zu springen, was dann Glück bringen soll, Gesundheit bringen soll in diesem ja eigentlich erwachenden Jahr. Denn in diesen Volksglauben, in diesen Naturglauben richtet sich ja viel, viel mehr nach der Natur. Wann fängt was an zu blühen? Wann ist Winterstille? als wir das vielleicht kennen. Und sogar Walburga soll eine angelsächsische Maikönigin und Göttin gewesen sein. Also ja. So sagte man ja, ne?
Ja, aber sie war eben auch eine Benediktinerordensfrau, also Benediktinerin, eine Klosterfrau. Also das ist alles immer miteinander verwoben. Also wir haben da immer alle Schichten drin. Also man könnte es nicht rein mythologisch oder rein esoterisch oder so. Das ist immer eine Vermischung. Ich habe vorher das Bild der Zwiebel benutzt. Ich habe manchmal auch gesagt, als Erklärungshilfe bei der Brauchforschung, dass man sich das so wie eine Hülse vorstellen kann. Also die Hülse, das ist dann der Termin oder der Ort, wo was stattfindet, also irgendein Stein oder ein Meer oder ein See oder ein Berg, Brocken oder was immer. Und also ich habe die Hülse, eine feste Hülse, dass das ein Datum ist. Und da müssen wir auch noch aufpassen im Mittelalter, weil es ja dann den gregorianischen und den julianischen Kalender gibt. Da verschiebt sich es ja wieder so um 12 Tage etwa. Und da haben wir dann alte und neue Festtermine. Aber wir müssen dann eben immer gucken, es verändern sich die Inhalte. Die Inhalte verändern sich, die Hülle bleibt gleich. Also dass das so und so heißt, das Fest, dass das da und da gefeiert wird, dass das sich verbindet mit diesen Göttinnen oder Heiligen und Göttern und mit diesem religiösen Gehalt und dass dann eben sich was verändern kann und sich verschiebt und dass es dann in der Erklärung auch vergessen wird in einer Kultur, was sich da dahinter verbirgt. Aber, Sie haben es ja am Anfang angedeutet, ganz wichtig die Naturkomponente, das Agrarische, dass man eben weiß, jetzt beginnt die Natur zu erwachen und die legt richtig Tempo vor und da muss man dann auch eben die Felder bestellen und die Natur fordert dann eben raus, dass man arbeitet. Und es gab dann die schönen Sprüche heraus zum 1. Mai. Also der Mai war so das Fanal des Frühlingsbeginns.
Ist dann überliefert, ab wann man von der Walpurgisnacht direkt gesprochen hat? Der Goethe taucht da immer mal auf mit seinem Faust. Ne?
Ja, natürlich durch Goethe. Also wir kommen nie an Goethe vorbei, bei diesem Thema schon gar nicht, weil der das natürlich wieder in seinem Faust aufgenommen hat. Und er hat ja auch die Wörterbücher seiner Zeit, die Sprachgeschichte seiner Zeit hat er natürlich auch gewusst und hat es hereingebracht mit dieser Walpurgisnacht und hat es da dann auch zu einer ganz anderen Öffentlichkeit gebracht, auch im gebildeten Bereich, also im Bereich der gebildeten Menschen und in der Hochkultur. Und vorher war da ganz viel auch in der Volkskultur, hat so im Dunkeln vor sich hin gebrodelt und geköchelt, weil das Volk wohl gewusst hat, dass die Obrigkeit und vor allem eben die Kirche, die Pfarrer, dass es besser war, wenn die nicht so genau wussten, was da alles abging. Und man muss jetzt vielleicht nur ein ganz anderes Wort sagen, der 1. Mai war eine Freinacht. Freinacht hieß, also in moderner Sprache, eine Nacht ohne Polizeistunde. Also da konnte man durchfeiern. Und es war eben der Obrigkeit immer schon bekannt, dass diese 1. Mainacht besondere Bräuche und Traditionen in sich geborgen hat und dass man da den Leuten einfach mal die Freiheit lässt, dass sie feiern können und eins drauf machen können. Und da wurde also nicht kontrolliert und das war ja in früherer Zeit üblich, Polizeistunde in der Stadt, aber auch auf dem Land, dass da eben Nachtwächter umgingen und man aufgepasst hat, dass die Leute eben nicht mehr öffentlich unterwegs waren oder man hat Angst gehabt vor Feuer, dass die Dörfer abgebrannt sind und so. Und solche Dinge kamen da rein, dass man gesagt hat, jetzt dürfen die halt mal eins drauf machen. Und das ist ja immer die Zeit, wir müssen das ja auch wirklich kirchlich zurückbinden in unserer Kultur, weil das im kirchlichen Kalender zwischen Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten ist. Pfingsten und Ostern sind Hochfeste, deswegen gibt es da 2 Tage, Sonntag und Montag, 2 Feiertage bis heute. Und dann dazwischen nur Himmelfahrt und das verschiebt sich ja durch den Mondkalender. Aber eben der 1. Mai war ein Fixtermin. Und da hat man gewusst, da kann man sich drauf verlassen, da kann man in den Wald gehen, die jungen Burschen können da einen Baum fällen, können dem die Rinde abschälen, können den schön schmücken und aufrichten und haben da ihre Freude und können ihren Blödsinn machen und die anderen können tanzen und Musik machen und die ganze Nacht durchmachen und trinken und oder auf eben so Hexenritte und solche Dinge. Es hat auch immer einen Spielcharakter gehabt, natürlich, aber es hat auch immer eben auch mit Magie zu tun gehabt, mit magischen Vorstellungen. Immer verbirgt sich da alles in dieser Macht und auch eben unter dem Namen der Walpurgis hat sich alles miteinander verwoben.
Also auch beim Faust geht es ja doch recht deftig zu in dieser Nacht. Und auch beim Beltane-Fest, bei den Kelten, da zeugte König Artus mit seiner Schwester damals einen Sohn. Er wusste nicht, das muss man zu seiner Verteidigung sagen, er wusste nicht, dass es seine Schwester ist. Auch da spielt auch Lust eine große, große Rolle in dieser Mainacht. Haben Sie eine Ahnung, wo das herrührt, dass diese Nacht oft sehr sündenvoll und im besten Fall sehr lustvoll empfunden wird oder gezeigt wird?
Ja, wir wissen auch später, auch im Mittelalter und in der Neuzeit nach dem Mittelalter, wissen wir natürlich, dass es da immer zu Ausschreitungen kam. Also wenn so eine Nacht eine Freinacht war, aber Sie können auch Bilder von Bruegel angucken oder so, diese Volksfeste, die waren immer wahnsinnig überbordend und da ging es immer zur Sache und in den Kirchenbüchern wird dann geschimpft, dass 9 Monate später so viele Kinder auf die Welt kommen, auch nach der Kirmes war das so. Da hat die Obrigkeit einfach, ja, man kann sagen, ein Auge zugedrückt, aber man hat es gewusst und es war eben so und das waren auch sexuelle Freiheiten natürlich in einer Zeit, die das sonst extrem reglementiert und kontrolliert hat. Natürlich. Auch im Sinne von sozialer Kontrolle und im Sinne von Sozialfürsorge. Dass die Menschen eben auch nicht, man hat versucht, sie auch vor der Verarmung zu bewahren oder so. Also da spielen solche Dinge rein. Das ist passiert, aber man konnte es nicht verhindern. Und ich denke auch, die Obrigkeit wollte es gar nicht verhindern. Das ist so wie beim Karneval, wo man gesagt hat, naja, da kommt danach 7 Wochen Fasten. Und da hat die Kirche ja verlangt auch sexuelle Enthaltsamkeit. Und dann war klar, dass man vorher nochmal einen drauf macht und nochmal richtig die Sache rundlaufen lässt. Mhm. Und das war eben auch, wenn ich nur einen anderen Vergleich bringen darf, Martini war auch so ein wildes Fest, also nicht wild, aber großes Fest, wo es auch zur Sache ging. Das war vor Weihnachten auch wieder 7 Wochen Fasten, hat die Kirche eben verlangt. Keine fetten Speisen, keine Tanzfeste, keine Lustbarkeiten und kein Sex. Und deswegen hat man da eben nochmal ein paar Tage nach der Kirmes im Herbst und dann noch Schwein geschlachtet und Tänze gemacht und hat da volle Freiheit gelassen und konnte da einen drauf machen. Also wir können uns diese Kontraste halt nicht vorstellen oder schlecht vorstellen, weil wir sozusagen, wir haben immer alle Freiheit. Und das, wenn man das Agrarische, da habe ich noch auch noch vergessen zu sagen, dass das auch wichtig war, gerade in Mittelgebirgsregionen oder wo viel Weidewirtschaft war, also Viehwirtschaft und Weidewirtschaft und wo es Hirten gab. Das Hirtenwesen war sehr ausgebildet. Und das hat nun auch begonnen mit dem 1. Mai, mit dem Frühlingsbeginn, dass man da das Vieh wieder austreibt und dass da eben auch Lärm und Unfug gemacht wurde, so wie man es heute in den Alpen noch den Almauftrieb oder den Almabtrieb. Da wird ja auch, werden die Tiere geschmückt und da gibt's auch Tanz und Sauferei und Fröhlichkeit und Lustbarkeit. Und so war das eben auch noch mit dem 1. Mai verbunden. Also je nach Region, was eben, wovon eine Region gelebt und sich ernährt hat, waren da ganz bestimmte Dinge eben ganz, ganz wichtig. Und eben in manchen Gegenden, wo es Hirten und Herden gab für den Weideaustrieb, war das eben auch ein ganz wichtiger Termin.
Jetzt hat sich ja der Brauch, Maifeuer zu machen, der hat sich ja erhalten. Ja. Auch der Maibaum wird aufgestellt. Wir haben auch von anderen Bräuchen gehört, Karneval, Martini. Das sind ja durchaus Fasching auch, gab es auch in Ostdeutschland. Also auf diesem Gebiet, was dann mal DDR war eine Zeit lang, da hat sich das ja erhalten. Ja. Weil das Volk im Grunde genommen dann doch immer seins macht, egal wer was sagt. Und weil sich so die Tradition einfach auch weitergibt von Generation zu Generation. Ist das auch sowas wirklich, was das Volk braucht und möchte auch, dass es sich erhält?
Ja, Sie haben gerade einen schönen Satz gesagt, was das Volk braucht. Wenn ich Brauchgeschichte in Jena versucht habe, meinen Studierenden deutlich zu machen, dann war immer der einfachste Satz, Brauch kommt von Brauchen. Wenn er gebraucht wird, dann verändert er sich. Wenn er nicht gebraucht wird, dann stirbt er ab. Also es ist völlig normal, dass Bräuche und Traditionen und eben auch Walpurgisnacht, Mainacht, der Maifeiertag selber und all die Dinge, die wir so angesprochen haben und die da drin stecken in diesem Brauchkomplex, dass die alle der Veränderung unterliegen. Denn wenn sie nicht gebraucht werden, wenn sie nicht ausgeübt werden, dann werden sie vergessen und abgelegt. Und dann tritt was Neues an die Stelle. Wir kriegen das ja auch mit bei Halloween oder so, wenn dann viele stöhnen und sagen, ach, das sind so moderne Dinge, die kommen aus USA, haben hier gar keine Wurzeln. Das stimmt nicht. Das ist immer, da verbindet sich Altes und Neues und das sind ganz komplizierte Vorgänge im Grunde genommen. Aber wenn es gebraucht wird, wenn es benutzt wird, wenn das Volk das genießt und feiert und ausübt, dann ist das natürlich immer eine spannende Geschichte, die man beobachten muss, auch wissenschaftlich durchaus. Und gerade diese Maibäume und die Maifeuer, die Sie gerade angesprochen haben, da muss man aufpassen, weil da ganz viel Einfluss des Nationalsozialismus wieder dabei ist. Man hat mit der Übernahme der Macht in Deutschland durch die NSDAP, mit der Wahl 1933, hat man den 1. Mai zum gesetzlichen Feiertag gemacht. Der war aber schon 1919 ein gesetzlicher Feiertag. Der Nationalsozialismus hat das sozusagen umgeformt im Sinne der ideologischen Gleichschaltung, wurden ja auch die Vereine aufgelöst. Und man hat dann eben nicht mehr gesagt, das ist die Sache der Arbeiterbewegung und hat diese Tradition, dass es aus dem Sozialismus herkommt. Denn das hat ja die Tradition aus, da müssen wir geschwind ausholen, aus der Französischen Revolution, 18. Jahrhundert, dann 19. Jahrhundert, vor allem 1848. Die Freiheitsbäume, die in der Revolution aufgerichtet wurden, die haben sehr viel zu tun, auch schon im Aussehen mit den Maibäumen. Und daraus entstand eben diese Tradition heraus zum 1. Mai, der Maifeiertag, als ein politischer Feiertag der Arbeiterbewegung des Sozialismus. Und das war die internationale Arbeiterbewegung, die 1889 in Paris diese Übereinkunft hingekriegt hat, es geschafft hat, dass die auf diesem Juli-Kongress eben die internationale Arbeiterbewegung beschlossen hat, dass das nun der Tag der Arbeit sei, der 1. Mai. Und da gingen voraus 1886 in den USA, in Chicago, blutige Arbeiterkämpfe mit der Polizei und mit Fabrikanten. Und 3 Jahre später in Paris dieser Beschluss, wir brauchen einen solchen Feiertag, wo wir daran erinnern und es zum Tag der Arbeit machen mit Umzügen, also mit Parademärschen, mit Fahnen, mit Musik. Und das war immer vormittags und nachmittags war dann ein Volksfest. Das war dann wie bei vielen Festen der Kirche, bei Fronleichnam oder so, morgens die Kirche oder in dem Fall morgens die politische Demonstration und nachmittags geht das Volk ins Grüne und Musik und Essen und Würste und so und Kinder dabei, Kinderfest und Familienfest und da ist es dann zum Fest geworden. Und das gehört zusammen, beides zusammen bildet diese Tradition aus, die nun die Nazis besetzen und sagen, das ist ein nationaler Feiertag im Sinne des Nationalsozialismus, das ist ein Volksfeiertag, der Tag der nationalen Arbeit. Und damit wollte man ihn sozusagen im Sinne seiner politischen Tradition entkleiden und in Dienst nehmen, also vereinnahmen im Sinne des Nationalsozialismus. Und das hat super funktioniert. Politische Maibäume nun als Festrequisiten. Und dann hat man eben auch wieder gerne von den germanischen Ursprüngen geredet in der NS-Zeit. Und das sind also Traditionen, die natürlich in Deutschland Ost und in Deutschland West praktiziert wurden, bekannt waren und im Volk sehr verankert waren, egal wo man politisch gestanden hat. Und deswegen hat auch die DDR natürlich da diese Traditionen eben nicht jetzt aus der NS-Zeit, sondern aus der Arbeiterbewegung davor, vor 1933, aufgegriffen und hat eben diese Maibäume und die Feuer und diese Dinge gesagt, das ist unsere Tradition am Tag der Arbeit, am 1. Mai.
Gerade weil Sie sagten, der politische Maibaum. Wir haben ja heute in unseren Tagen auch durchaus rund um den 1. Mai, Berlin und Hamburg werden da immer sehr, sehr gerne angeführt. Da ist dann immer ordentlich auch Krawall und da ist los. Hat sich das also auch gehalten bis heute? Es bleibt auch dieser Tag politisch zu prägen, dass manche Gruppen sich diesen Tag doch für ihr Anliegen dann auch nutzen wollen, ja?
Es hat sich wiederbelebt, ja. Mhm. Und interessant ist, dass dann eben auch das Erscheinungsbild sich ändert. Ich erinnere mich, ich war zum ersten Mal in Wien 1967, am 1. Mai zufällig und war dann völlig platt, dass da plötzlich rote Fahnen marschieren, dass da sozialistische Lieder gesungen werden in Wien am 1. Mai. Ein richtiger sozialistischer Aufmarsch Arbeiterbewegung. Und das war noch die volle Tradition und die Menschen waren alle sehr festlich angezogen, also mit Anzug und Krawatte und richtig schön und festlich, feierlich. Und dass sich das dann so ändert, so mit Hamburg Hafenstraße und mit Rabatz und mit Autos verbrennen und mit wildem Straßenkrawall, können wir mal so sagen, das ist eben dann eine Generation später, ist das zu beobachten. Und das verändert sich und eben die Arbeiterbewegung in ihren frühen Aufmarschen und Präsentationen, aber auch noch in der DDR, da war das ja sehr seriös und man wollte ja eben da zeigen, das ist auch staatstragend und das ist auch Staatsideologie und da steht der Staat dahinter und deswegen, dass das eine seriöse Geschichte ist. Also das hat sich langsam sozusagen seine eigene Protest- und Gegenkultur hat sich daraus entwickelt und wir haben das ja gesehen, das gab es in der DDR genauso wie in der BRD.
Der 1. Mai im Osten sah wirklich auch aus. Wir haben alles raus zum 1. Mai. Es wurde marschiert und danach war Volksfest. Viele auch der Kollegen haben hier erzählt, ja, und dann ging es erstmal ran zur Bratwurst und dann wurde gefeiert. Diese Bräuche und das Brauchtum, hatte das denn eine Chance in der DDR? Hat man das gewähren lassen? War das vielleicht sogar gewünscht? Wie sieht denn das aus? Also hat man dem Volk das auch gelassen?
Ja, ja. Also es gibt eine sehr schöne Darstellung von Thomas Abe, einem Historiker aus Leipzig. Der hat Feiertage der DDR, Feiern in der DDR, behandelt in einem kleinen, sehr klugen Büchlein. Und da heißt der Untertitel Zwischen Umerziehung und Eigensinn. Und er zeigt sehr schön, wie so von oben immer versucht wurde, das auf Linie zu bringen und die Linie auch zu halten, die Rituale und die Riten, die Festtage zu feiern im Sinne der staatlichen Ideologie, aber wie das Volk sozusagen auch seins draus gemacht hat. Genau so, dass man dann nur in die Lauben ging und da weiter gefeiert hat oder eben dann in die Keller, zum Beispiel in die Studentenkeller und so, also wo es eben Orte gab, wo die Jungen feiern konnten und auch Straßenfeste und gar nicht im Sinne der Staatsideologie, wo das ziemlich wild wurde und dann wo gejazzt wurde und Blues und sonst noch was und wo dann eben andere Richtungen reinkamen, die man eben als Protestkultur oder Subkultur bezeichnen würde. Und die haben sich Anregungen aus den Medien geholt, die Musik hat da eine große Rolle gespielt. Also da hat man so dann schon den Eigensinn. Also ich finde wichtig, dass man den Eigensinn auch, dass man das Wort benutzt und sagt, da ist sozusagen was Eigenes draus gewachsen, nebenher und unter der Decke. Und aber das gehört eben zum Wesen der Bräuche, dass die sich entwickeln und dass die auch dann sich solche eigenen Bedürfnisse auf eigene, andere Art befriedigen. Und das hat natürlich auch dem Regime in der DDR nicht immer gefallen und da hat man dann zum Teil durchgegriffen, zum Teil hat man ein Auge zugemacht, wie beim Karneval oder so, oder hat dann die Bräuche leben lassen und daneben dann die Staatspräsentation, die staatstragenden Dinge präsentiert und durchgeführt. Also das ist auch wieder so ein Amalgam, also so ein Strang, in dem sich alles so zusammen verbandelt, aber das war so. Und eigentlich ist das die ganz große Normalität der Bräuche und des Feierns. Und wenn die Menschen das nicht gemacht hätten, dann wäre es abgestorben. Und das ist eben dieser einfache Satz, den man nie vergessen darf. Wenn ein Brauch gebraucht wird, wenn man ihn nutzt und wenn man ihn lebt, dann verändert er sich. Und wenn er nicht gebraucht wird, wenn man sagt, was geht mich das an, da gehe ich gar nicht hin, ich versage mich dieser doofen Geschichte, dann stürzt es ab und dann ist gar nichts mehr, also von einem bestimmten Brauch.
Ist eigentlich bekannt, ob die DDR sich auch, ich sag mal, sozialistische Pendants sonst noch zu kirchlichen Bräuchen geschaffen hat, wie mit dem 1. Mai? Gibt es da noch andere ähnliche? Weiß man da was?
Also 1. Mai nicht. Das hat so funktioniert eben, weil dieser Maifeiertag eben auch im Volk schon verankert war und ich meine eben auch von Menschen, die aus sozialistischen Familien schon vor der DDR-Zeit, also schon in den 20er Jahren oder im 19. Jahrhundert, also aus Arbeiterfamilien, wo man diese Tradition kannte, dass das der Maifeiertag eben einer ist, wo man zwar rausgeht zur Demo, schöne Aufmärsche macht, aber eben dann auch nachmittags super Volksfest feiert. Und das genießt für die ganze Familie und in der ganzen Gemeinschaft, im Dorf, in der Stadt, egal wo, oder im Betrieb. Und solche Dinge, das war natürlich auch so in der DDR, aber das hat sich sozusagen leben lassen, hat nebeneinander existieren können. Und das war auch die Chance, dass es überlebt hat in dieser Form.
Jetzt ist ja auffällig, dass wir eigentlich bei allen heidnischen Jahresfesten, dass wir da immer ein kirchliches Pendant haben. Oder eben auch ein weltliches, wie mit dem 1. Mai. Wir haben Weihnachten an Jul, wir haben Ostern an Ostara, Tanz in den Mai, Walpurgisnacht ganz oft. Haben wir quasi unseren Ursprung, unser aller Ursprung wirklich in diesen alten Traditionen, in den alten Religionen, Volksglauben, im Heidentum, im sogenannten, wie man es gerne sagt?
Ja, das Wort Ursprung wäre noch zu viel. Ich würde sagen, die Wurzeln. Mhm. Also das sind so feine Wurzelstränge. Ich kann auch im alten Rom sagen, da gab es die Saturnalien und da hat man dem Gesinde Geschenke gemacht, den Sklaven, und hat den Kerzen angezündet und so. Also da kann ich auch so weihnachtliche Formen entdecken und da könnte ich auch sagen, das ist eine ungebrochene Tradition. Was wir nie vergessen dürfen, dass das immer Unterbrechungen hat und dass das immer Dinge sind, die so Bauteile sind, so Elemente, so Ritualelemente, die sich da finden. Und deswegen kann ich nicht sagen, das sind unsere Wurzeln im Keltischen oder vorchristlich oder wie auch immer. Das Christentum hat natürlich auch angedockt an Traditionen, die eben in römischer und nachrömischer Zeit noch existiert haben. Und auch die Missionare waren ja nicht dumm und haben gemerkt, aha, wenn das Volk dies und jenes feiert oder ein sakraler Ort ist, wo ein Altar ist und egal, ob dem eben heidnisch vorchristlich geopfert und gefeiert wurde oder wie immer, man hat denselben Ort genutzt, hat da einen christlichen Altar draufgesetzt und dann ging es weiter. Also das sind oft solche Verbundgeschichten, wo dann schmelzt, wo so manches reinfließt und wo dann auch die Vorstellungen sich vermischen und verbinden und dann nachher man das nicht mehr so richtig klar auseinanderkriegt. Also ich denke, diese Wurzeln, diese vielen feinen Wurzeln, das Wurzelgeflecht, das ist auf alle Fälle da. Aber jetzt mit dem nochmal mit dem christlich oder auch sozialistisch in der DDR, ich meine, da muss man ja ganz klar sagen, die Jugendweihe und die Konfirmation wäre so ein Beispiel, wo man dann sagen könnte, jetzt müssen wir die Kinder nicht mehr konfirmieren, wir haben eine Jugendweihe anzubieten, die im Grunde auch als ein Übergangsritual von der Kindheit in die Jugend und ins Erwachsenenzeitalter. Und da hat man diese Rituale sozusagen angeboten, die ganze Palette. Und manches hat funktioniert, manches hat nicht so gut funktioniert. Die Jugendweihe hat super funktioniert, gibt's ja bis heute und wurde sehr gut angenommen, weil es natürlich in der Form ähnlich war wie die Konfirmation oder die Kommunion. Und aber man muss dann dazu gleich sagen, dass die Nazis natürlich das auch probiert haben. Die haben auch eine Namensweihe statt der Taufe und eine nicht kirchliche Hochzeit, also eine Trauung im Sinne des NS oder dann eben auch so eine Art Jugendweihe. Also es gab für alles, gab ein nationalsozialistisches Angebot, einen Ersatz, dass man so aus der Kirche austreten konnte und es gar nicht mehr kirchlich machen musste, sondern dass man da ein anderes Angebot hatte. Manches wurde angenommen. Weihnachten zum Beispiel hat nicht funktioniert in der NS-Zeit. Das ist ziemlich gescheitert. Und auch in der DDR, würde ich jetzt sagen, als Brauchforscherin, da hat man eigentlich auch bescheidene Erfolge gehabt. Die Bräuche waren verankert auch in den Familien. Oder wenn wir denken an die erzgebirgische Weihnacht, die ist natürlich so verankert im Christentum und in der Kirche und in den Dörfern und in den Dorfkirchen. Also da war der Erfolg eher bescheiden. Also dass man Weihnachten entchristlich, das würde ich jetzt nicht so sehen.
Weil das Volk, wie wir es vorhin schon hatten, sich eben doch bewahrt, was es braucht und ja, was es weitergeben möchte.
Ja.
Erhalten haben sie sich unsere Bräuche im Osten auch auf dem ganzen Gebiet der DDR. Mhm. Was hatten vielleicht auch eine Chance, sich zu erhalten? Werden wir in 100 Jahren auch noch Maibäume setzen?
Also der Baum ist natürlich ein super Thema. Also der, mein Freund der Baum. Wir kennen ja all die Schlagertexte und die Gedichte um den Baum. Und es gibt ja auch Baumkulte heute in der modernen Mythologie und in der Esoterik und in der Meditation. Es gibt ja Angebote, dass ich Baumkulte erleben kann und dass ich Bäume umarme oder Waldbaden, wenn ich mal sowas sagen darf. Also der Wald und der Baum sind ein Thema, das natürlich die Menschheit begleitet und auch nie entlassen wird. Und wir wissen ja auch, was das Waldsterben, wie sich das auch auf die Gemüter ausgewirkt hat, dass das die Menschen bedrückt hat. Die Vorstellung, dass die Bäume und der Wald sterben, konnte man sich lange nicht vorstellen. Man hat sich verschlossen dann und ganz viel verdrängt auch oder ignoriert, bis wir heute merken, dass damit nicht zu spaßen ist. Also ich würde sagen, der Baum wird immer eine Chance haben und dass der Baum geschmückt wird, dass ein Baum an Häusern steht, dass der bunte Bänder hat, dass der an Weihnachten Kugeln trägt und dass der holzgeschnitzt und Sterne hat und dass der eben auch bei Hochzeit oder so links und rechts an den Türen steht oder eben früher die an Palmsonntag vor Ostern dann die Palmbräuche, also so schöne Bäume am Stall, dass man gehofft hat, dass die Tiere gesund bleiben. Also das hat so viele Aspekte, dass ich denke, der Baum ist so vielseitig einsetzbar, den wird man nicht tot kriegen. Wir haben ja auch gesehen, den Weihnachtsbaum kriegt man nicht tot. Man hat ja immer versucht, da Ersatz zu schaffen und so, die Leute wollen einen richtig schönen Weihnachtsbaum. Also ich glaube, das wird nicht sterben. Es wird im Gegenteil immer wiederkehren. In Teilen, in veränderten Formen, in neuen Gewändern. Also dass alte Elemente sich umdekorieren, neu verkleiden oder neu montieren. Es gibt das schöne Bild von der Collage und zwar der französische Ethnologe Lévi-Strauss hat gesprochen von der Bricolage, dass also die Menschen sich auch so, wie sie ihre Identität oder ihre Heimat immer so zusammenbauen können, dass sie sagen, ich komme von da und daher und ich habe die und die Wurzeln oder die und die Religion oder meine Vorfahren waren das und das oder sonst irgendwas. Also dass man sozusagen aus einzelnen Bausteinen, also wie so ein Setzbaukasten, so ein Identitätsbaukasten macht und sich da was bastelt. Und so funktioniert natürlich auch Kultur. dass das immer so einzelne Bausteine sind. Ich sage jetzt nochmal ein Beispiel, das weit hergeholt erscheint. Wenn heute irgendeine Katastrophe passiert mit Menschen im Verkehr oder irgendwas Schlimmes oder Umweltkatastrophe, die Menschen eilen in die Kirchen, die brauchen einen Ort, wo sie sich zusammenfinden und wo sie zusammen weinen und trauern können. Aber an dem Unfallort zum Beispiel finden sich dann immer Kerzen oder Spielzeuge, wenn es um Menschen geht, um Kinder geht. Oder eben dann in der Kirche wird dann dekoriert auch mit Grün oder mit Zweigen, mit Blumen. Also die Bausteine, Kerzen gehören dazu, immer Kerzen. Die Elemente sind begrenzt, der Baukasten ist eigentlich begrenzt, aus dem man dann immer wieder was Neues bastelt und schafft und immer wieder neue Identität stiftend irgendwas baut. Also so funktioniert Kultur und deswegen kann man nicht sagen, dass das irgendeinem Ende zugeht. Die Menschen werden immer sich erstens was einfallen lassen. Es gibt ja auch die schöne Theorie über die Ursprünge der Kultur, dass der Mensch ein spielendes Wesen sei. Das ist von dem Pädagogen und Philosophen Johann Heusinger, der den Homo Ludens, also den spielenden Menschen, als Ursprung der Kultur sieht. Dass jeder Mensch und jede Kultur mit Spiel anfängt und dass der Mensch das braucht. Und deswegen hat es immer auch so ein spielerisches Element, dass die Menschen sich was bauen, was basteln, dass man eine feste Idee oder auch die Ritualanbieter heute im Internet, die ihnen eine schöne Party oder ein tolles Hochzeitsfest machen oder die ihnen auch eine tolle Trauerfeier für den Opa machen. Sie können ja da alles heute kaufen und das wird zusammengebaut aus solchen Bausteinen. Und deswegen, es wird nicht aufhören, es wird sich verändern, aber es wird weitergehen, da bin ich ganz sicher.
Weil Vielfalt nur sein kann, wenn jeder einzigartig bleibt, auch mit dem, was ihn prägt?
Ja. Und wenn er eben das auch leben darf und spielerisch ausprobieren darf und wenn das auch in Gemeinschaft passiert, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass da Menschen zusammenkommen und was zusammentun und zusammen so ein Fest neu komponieren oder rituell festlegen und da gemeinsame Standards entwickeln oder Freuden. Und im Internet und gerade mit sozialen Medien, da findet ja ganz viel statt. Und das ist ja eigentlich ein idealer Kompost für sowas. Dass wir das tun und dass wir da oft eben auch in die Schatztruhe der Traditionen greifen und da was rausnehmen. Manchmal wird dann was ganz Schräges zusammengebaut, wo dann auch die Brauchforschung milde lächelt und sagt, das kennen wir doch, diese Teile, die sind eigentlich was ganz anderes, aber das schließt sich nicht aus. Und das ist dann eben wieder der Mensch, der spielt und der was ausprobiert.
Ja, dann bin ich gespannt, wie heute Abend gespielt und ausprobiert wird in der Walpurgisnacht. Frau Professor Dr. Köhler-Hetzinger, ich sage vielen Dank für einen sehr schönen Hexenabend, Brauchtumsabend mit schönen Bräuchen und auch natürlich mit so einem speziellen Blick auf das, was es zu erhalten gilt. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben.
Ich danke Ihnen für Ihre Neugier, Frau Tröger. Adieu.
Gerne, danke. Tschüss. Tschüss. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Bräuche und Brauchtum in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch unheimliche Heimat, Gruselgeschichten auf der Spur. Einen Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. RD